Hallo und herzlich willkommen zur Folge 3 von Staffel 2 von Saphiras Flüstern. Ich bin Dominique.
Und ich bin Antonia.
Und wir wünschen euch jetzt viel Spaß.
Viel Spaß.
Ich habe mich immer noch nicht daran gewöhnt, diese Einleitung für Staffel 2, Folge 3 zu machen.
Verstehe ich.
Ich habe erst gedacht, ich bleibe bei Folge 3 und dann dachte ich, vielleicht ist es verwirrend, deswegen hänge ich Staffel 2 noch dran.
Ja, vielleicht nicht so da, schlecht.
Nächstes Mal habe ich einen besseren Einstieg.
Okay, ja, man muss sich auch ein bisschen dran gewöhnen wieder.
Ja, vor allem, wenn wir das jetzt umbenannt haben einfach.
Ja, das stimmt. Aber es ist auch ganz gut so, finde ich. Dann kommt so. Dann weiß man immer, in welchem Buch wir sind.
Ja, das stimmt. Ja, apropos Buch. Mhm. Möchtest du die letzte Folge zusammenfassen? Ja.
Also, wir haben ja letzte Woche unter Freunden und Roran gelesen und hatten ja unseren ersten Point-of-View-Wechsel in diesem Buch. Aber erstmal unter Freunden griff ja nochmal so die Situation im Ältestenrat auf, dass ja Nasuada als neue Anführerin sozusagen ja vorbestimmt wurde. Und es kommt zu einem Dialog zwischen Eragon und Nasuada, als sie alleine sind. Saphira war auch noch dabei und Eragon hatte dann ja so diesen Raum so abhörsicher gestaltet und hat sich dann so ganz ehrlich mit Nasuada austauschen können. Und sie war wieder diese selbstbewusste und starke, weise Frau, die er ja schon so zum ersten Mal kennengelernt hat. Und ihm wurde dann bewusst, dass das alles irgendwie Intrigen sind. Und Intrigen ist das falsche Wort, aber sie sich halt auch irgendwie kleiner hält und macht, als sie eigentlich ist. Und aber sie diese Intrigen vom Rat durchschaut hat und Eragon schwört ihr dann auf jeden Fall Treue und hofft, dass er auf eine richtige oder gute Person geschworen hat. Und nach dem Gespräch geht er dann zu Arya und die ist auch so ein bisschen ambivalent unterwegs gewesen, weil erst schreit sie ihn an, dass er motzt ihn an, wie doof er denn sei, dass er dem Ältestenrat vertraut und keine Ahnung, so idiotisch handelt. Und dann wendet sich aber so ein bisschen das Blatt, als sie dann so die Wahrheit erzählen und Arya wünscht ihm dann auch wieder alles Licht der Sterne oder wie auch immer das heißt. Und dann,
warte mal, was hat sie denn gesagt?
Ging Eragon und Saphira, glaube ich, auf jeden Fall auch zurück so in ihren Ort. Ich weiß es nicht mehr, wo sie hingegangen sind. Naja, auf jeden Fall in Kapitel Roran geht es auch um Roran und wir erfahren so, was er die letzten 5 Monate eigentlich gemacht hat, während Eragon auf den coolsten Abenteuern gewesen war und die tollsten Sachen erlebt hat. Und Roran war nämlich die ganze Zeit in Carverhall und war erst in Trauer und hat sich um die Beerdigung seines Vaters gekümmert und möchte jetzt anfangen, wieder den Hof herzurichten und als sein altes, neues Zuhause zu nutzen. Und er spricht da auch mit Horst und seiner Familie drüber. Der hat dann nämlich in der Zwischenzeit gearbeitet. Und es ist auf jeden Fall viel zu tun, aber er möchte das trotzdem alles machen. Und er will auch nach wie vor Kathrine heiraten. Aber die setzt ihm jetzt so ziemlich die Pistole auf die Brust und sagt, Junge, also wenn du jetzt nicht bald mal fragst und wenn du jetzt nicht bald mal bei meinem Vater auftauchst und jetzt sagst, das ist meine Frau und ich will die jetzt heiraten und let's go, dann heiratet sie jemand anderen. Und damit endet das Kapitel Roran auch. Mhm. Und ist eingeschlafen.
Ich wollte es gerade sagen.
Ja,
ganz richtig.
Ja. Genau. Dann mache ich gleich mal weiter, oder?
Ja,
ja.
Hört sich gut an.
Bei Jäger und Gejagte ist ja unser nächstes Kapitel. Das ist auch weiter in Rohrans Sicht und wir begleiten ihn dabei, wie er jagen geht mit Baldur zusammen. Am Vortag hatte er nämlich eine relativ gut oder noch gut ernährte Herde von Hirschen gesehen und ihnen folgen sie jetzt. Und es ist sehr früh. Rohan konnte nämlich die ganze Nacht nicht schlafen, weil ihn diese Gedanken um Katrina wachgehalten haben. Und er fragt auch Baldur um einen Rat. Und erzählt ihm davon, dass Loan Katrina ja ganz gerne jetzt mal verheiraten würde, aber je mehr Zeit jetzt vergeht, umso weniger wird sie sich seinen Wünschen widersetzen können. Und genau. Und Baldur schlussfolgert dann auch so richtig, naja, also müsstest du jetzt mal so langsam zu Potte kommen. Und Rohan schildert dann halt auch mal so die Situation, die ja ganz schön schwierig ist, weil er will sie nicht verlieren, aber er glaubt auch nicht, dass Loan ihn unter dieser Lebenssituation, in der er ja jetzt gerade steckt, ihm seine Tochter anvertrauen wird, weil er kann mit keinem Einkommen irgendwie vorstellig werden, er hat keine Lebensgrundlage. Und Baldur denkt auch nicht, dass Loan da irgendwie den beiden den Segen geben wird und fragt also nochmal, jetzt willst du also einen Rat von mir? Und Rohan sagt, wie kann ich denn Sloan vom Gegenteil überzeugen, ohne eine Blutfehde zu verursachen? Weil scheinbar kann man sehr lange sehr wütend in Carvahal sein. Und ja, Iragorn. Rohan hat auf jeden Fall überlegt, ob er und Katrina einfach ihre Verlobung bekannt geben, weil sie so halt Sloan dazu zwingen, den Wunsch zu akzeptieren. Aber in Carvahal ist man, wie gesagt, sehr irgendwie nachtragend und voller Werte, die eingehalten werden müssen, weil Baldur meinte auch, naja, das wird aber ganz schön viel Unmut erregen und dass wohl keiner ihre Tat gutheißen würde, Sloan in so eine Position zu bringen, was ich voll paradox finde. Und man solle Katrina nicht dazu zwingen, sich zwischen ihrer Familie und Rohan entscheiden, weil sie ihn vielleicht später dafür hassen würde. Aber ich denke mir, im Umkehrschluss zwingt auch Sloan sie zwischen ihrer Liebe und ihrer Familie zu entscheiden. Und sie könnte Sloan ja auch dafür hassen, dass sie Rohan aufgeben musste.
Ich glaube, das ist einfach. Haben wir uns nicht letztes Mal schon darüber unterhalten, dieses Konstrukt von, dieses mittelalterliche Konstrukt von Verhältnissen, Familienverhältnissen und Heirat und so?
Ich glaube, wir haben uns nach der Folge drüber unterhalten.
Ja, ich glaube. Aber ich weiß, wir haben uns irgendwie so ähnlich drüber unterhalten, ne? Und ja, daran merkt man halt auch, in welchen, unter welchen Umständen die Menschen generell da aufwachsen und dass sie halt, dass es halt immer noch dieses, die Frau muss verheiratet werden, aber das muss eine gute Heirat sein, damit es der Familie auch irgendwas bringt und natürlich auch der Frau, dass es der gut geht und so. Und am Ende ist es aber dann doch nicht so wichtig, wen sie heiratet.
Oder ob es ihr gut geht.
Ja, genau. Hauptsache der Familie geht's gut. So.
Ja, das wollte genau. Ich sagen. Ja, es geht irgendwie eher so um den Prestige Status der Familie. Ja, ja, genau. Also genau.
Und meine Aufnahme hat gerade gestoppt, weil Siri einfach angehalten hat. Ich hoffe, ich kann es sauber zusammenschneiden.
Wo waren wir? Wir waren beim Prestige der Familienheirat.
Genau. Ich weiß nicht, ob es noch drauf ist, aber ich wollte sagen, dass Mist, jetzt habe ich den Faden verloren. Moment. Ich weiß nicht mehr, was ich sagen wollte. Verdammt.
Nee, ich meine, am Ende ist es
mit
ja
Katrina
halt
und der Familie. Und
ja, also
achso, genau, dass Katrina dann ja also in dem Fall wäre ja Rohan quasi der Verursacher, weil er sie ja fragt. Aber wie du schon sagtest, im Grunde genommen könnte sie dann ja auch, wenn das Denken anders wäre, sie ihren Vater dafür hassen, dass er dem Ganzen im Weg stehen würde. So, also beziehungsweise es müsste ja gar nicht zu dieser Situation kommen, dass sie die Roran hassen könnte, wenn ihr Vater einfach sagen würde, hey, ist voll okay, wenn du den heiratest, weil du liebst den. So, mal davon ab.
Ja, und ich frage mich halt auch, ich meine, wir reden hier über Kawa Hall, das ist so ein 300-Seelendorf. Also, ist da, also, wo sich alle mögen, wo sich alle gegenseitig unterstützen, gibt es da überhaupt so ein richtiges Gefälle von, der ist ein besonders guter Heiratskandidat und der nicht? Also außer vielleicht die Söhne des Schmieds und Söhne des Vorstehers sozusagen, weil Albrich und Baldur ja auch in anderen Städten extrem gute Anstellungen finden könnten. Aber sonst sind da alle irgendwie halt die Kinder ihres ja, ihrer Familienbetriebe. So, Roran ist halt Bauer und irgendein anderer macht halt Leder oder schenkt das Bier aus oder whatever. So, das ist halt, das habe ich irgendwie nicht so ganz verstanden, aber ich finde halt irgendwie ich finde es, ja, komisch.
Laut Katrina gibt es ja schon noch andere, nicht viele Kandidaten, aber es gibt ja schon noch andere Kandidaten, die da reinfallen könnten in, okay, der ist jetzt heiratswillig.
Genau, aber das hatte ich jetzt so interpretiert, dass die halt einfach auch jung und männlich sind.
Ja, ja.
Oder halt sozusagen
Aber immer noch einen besseren Stand als Roran haben, weil der hat ja momentan nicht mal einen Hof. Also der, ne, der hat ja gerade gar nichts. Aber die anderen halt, ja, keine Ahnung.
Mhm.
Zumindest ein Haus.
Aber vor allem, man könnte ja auch meinen, ich meine, Sloan hat keine eigenen männlichen Nachfolger. Der hat nur Katrina als Kind. Ich meine, er könnte doch auch sagen, okay, du willst unbedingt Roran, aber dann muss er halt bei mir in die Lehre gehen und Metzger werden und eines Tages meinen Betrieb übernehmen, weil er hat ja sonst Cedric keinen Nachfolger. Das hätte ja auch funktionieren können. Dann hätte Roran sagen können, ja gut, dann kann irgendjemand anderen diesen scheiß Ruf wieder aufbauen, ist mir noch egal, aber ich habe die Frau, die ich liebe und ich muss es nur ein paar Jahre aushalten mit einem komischen Schwiegervater. Aber danach habe ich einen richtig geilen Beruf.
Und ja, stimmt, vor allem er ist ja auch Jäger.
Ja, so. Eben.
Also, ne, er kann bestimmt Fleisch ausnehmen und sowas.
Ja,
so.
Ja.
Also gehe ich jetzt mal von aus.
Ja. Also die Lösung wäre so einfach gewesen. Roran, das ist unser Rat an dich. Werde einfach Metzger.
Genau.
Aber das hätte doch so gut funktioniert. Stell dir das vor, so Roran wäre so hingegangen, hätte gesagt, so, yo, Sloan, du hast ja keine männlichen Erben, aber ich könnte dein männlicher Erbe werden, wenn du mir deine Tochter zur Frau gibst. Easy.
Ja, voll.
Ja. Naja. Vielleicht schenke ich dir auch noch ein paar Enkel als Erben.
Mhm.
Ja, wäre doch übelst gut. Ja.
Stimmt.
Gut.
Naja, aber so soll es nicht sein, ne?
Nee, richtig.
Wir machen es ein bisschen komplizierter.
Ja, weil Roran, Baldur rät Roran auch dazu, dass er irgendwie es schaffen soll, Sloan für sich zu gewinnen und auch über sozusagen Katrinas Wohlergehen zu gehen und zu sagen, halt bei niemandem wird es Katrina so gut haben und niemand wird sie so lieben wie ich. Das ist ja zumindest schon mal so ein bisschen wie unser Ansatz. Und ja, Roran wahrscheinlich ja auch einfach keinen anderen Mann an Katrinas Seite akzeptieren würde und es halt auch dadurch zu Streitereien in Kawa Hall kommen würde. Ich stelle mir das auch irgendwie wie eine echt merkwürdige Situation vor. Stell dir mal vor, so, ich meine, das muss man jetzt ja mit der Schulliebe vergleichen. Du bist übelst verschossen in einen Mädel oder in einen Typen. Und dann siehst du die jeden Tag mit einem anderen Kerl, aber eigentlich liebt sie dich. Oder halt eher sie. Und, ja, so, ne? Will hier niemanden ausschließen. Also deswegen finde ich irgendwie übelst, muss eine unangenehme Situation sein. Und und Baldur meinte halt auch, ja, wenn es halt alles nicht funktioniert, dann kannst du ja nach wie vor auf deinen ursprünglichen Plan zurückkommen und dann wären auch die Leute weniger wütend, weil Roran es ja auf eine andere Weise versucht hätte und dann das Problem bei Sloan liegt und nicht bei Roran. Keine Ahnung. Irgendwie
weird. Ein bisschen. Also, Er muss erst zeigen, dass er um die Tochter kämpft.
Ja, aber ich meine,
wenn er dann abgelehnt wird, dann ist es okay, wenn er dann diesen anderen Weg wählt.
Ich meine, Rohan könnte es halt auch, ist jetzt Vorschlag Nummer 2, also wenn er nicht Metzgerlehrling wird, dann könnte er einfach Rohan, Sloan zum Kampf fordern. Weil Sloan...
okay, Sloan, damit habe ich jetzt nicht gerechnet.
Sloan ist ja jetzt, wird ja nun eher so als... der wird jetzt ja nun nicht als sehr körperlich fit beschrieben.
Mhm.
Also ja eher so wie man sich ihn ja auch im Film vorstellt. So.
Ja,
also
ja.
Ich meine, Rohan müsste dem doch übelst überlegen sein. Der ist total fit von der Feldarbeit. Der hat jetzt auch noch übelst lange geschmiedet. Der hat einen Bogen. Der müsste das doch voll easy peasy schaffen.
Mhm.
Und dann gewinnt er diesen Kampf. Und dann könnte er sagen, so Sloan, ist jetzt meine.
Also man hört raus, dass Antonia immer noch der Fan davon ist, dass sie Frau verkauft.
Ja, total. Ja, ja. Ich,
nein,
Feminismus,
aber ich meine,
übertrieben.
Wir wissen ja, dass Katrina ihn liebt und sie ja vorher gefordert hat, hey, sieh mal zu, dass du jetzt mal endlich einen Antrag machst, weil dann können wir die Hochzeit planen. Also,
ja, na und ich finde, gut. Sonst könnte ja auch einfach mal Katrina nicht Rohan die und sozusagen Pistole auf die Brust setzen, sondern ihrem Vater und sagen, so entweder akzeptierst du meinen Freund und mich oder meinen Mann und mich oder wir sehen uns halt nie wieder, Arschloch. Ich finde, das wäre der richtige Weg. Das, finde ich, wäre der richtige Weg. Oder der noch bessere Weg wäre, wenn Katrina sagen würde, ich brauche niemanden von euch Kackmännern. Ich kann es alleine.
Ah, okay. Okay.
Ja.
Ja, stimmt. Einfach zu Aria gehen und dann
genau.
Machen sie so eine Mädelsgang auf.
Richtig. Das wäre doch voll cool. Nice. Guck mal, dann holen die noch Nasuada und Angela in den Club. Ey, wie cool das wäre.
Oh mein Gott.
Ja. Das, oh,
ich bin dafür, dass
das
dann der neue Rat des Königreichs dann von Alagisia
ja,
wird.
Ja, fände ich vernünftig. Ja.
Ja,
auf jeden Fall. Gut, aber soweit kommt es ja bisher zumindest noch nicht.
Ja.
Also Baldur vermutet dass es irgendwie nicht entspannt wird, wenn Rohan bei Sloan vortritt. Und und wenn sie sozusagen halt dieser Tradition übergehen, es vielleicht ein paar Leute geben wird, die davon brüskiert sind, aber der Großteil vermutlich hinter Rohan und Katrina stehen würde. Und Rohan weiß aber auch, dass halt Konflikte in Carvahal ewig andauern können. Ich finde, das hat man ja auch immer schon so gemerkt an diesem ganzen Konflikt zwischen Sloan, Rohan und Eragon, weil der scheint ja auch schon übelst lange so zu gehen. Und vielleicht ist der auch aus einer Zeit entstanden, dass Garo und Sloan sich schon nicht verstanden haben.
Boah, ja, krass.
Also,
man kennt's.
Ja, man kennt es. Die vererbten Konflikte, ja. Rohan ist auf jeden Fall froh, dass er mit jemandem reden konnte und stellt dann fest, dass irgendwie er da merkt, wie sehr ihm Eragon fehlt, weil sie sich ja doch irgendwie sehr nah standen und eher Brüder gewesen waren, auch wenn das Blut sie da nicht so direkt verbindet, sondern sie eigentlich nur Cousins sind. Und aber er wusste ja immer, dass Eragon für ihn da ist, ihm zuhören würde, egal um was es geht oder was gerade so los war. Und das, so dieses Bruderband war für ihn einfach unglaublich wichtig. Und das jetzt nicht mehr zu haben, das schmerzt ihm dann doch sehr. Und auf jeden Fall gehen die beiden dann so ein bisschen weiter durch den Wald, suchen diese Hirsche und dann riechen sie plötzlich was sehr Leckeres, nämlich gebratenes Fleisch und irgendwie so den Geruch von Feuer. Und irgendwie finden sie das so ein bisschen, ungewöhnlich, so mitten im Wald. Und sie schleichen sich dann tatsächlich näher heran und gehen nicht ran, weil Rohan ein ungutes Gefühl hat. Und sie entdecken dann eine große Gruppe an Männern, nicht irgendwelche Männern, sondern Soldaten. Und auch wenn sie recht verdreckt sind und angestrengt sind, sind es trotzdem so 30 Männer, die mit dem roten Mantel des Königreichs, Wemser, da um ihre Feuer sitzen und leckeren Eintopf essen. Mhm. Und sonst haben wir ja schon in Band 1 erfahren, dass ja eigentlich eher weniger Soldaten von Galbatorix im Buckel sind. Also, dass sie jetzt da sind, ist schon recht ungewöhnlich. Und Oran wird auf jeden Fall total wütend, weil er sich daran erinnert, die Soldaten sind jetzt ja eh nicht so unbedingt beliebt bei den Dorfbewohnern. Und er weiß aber auch, dass Galbatorix nichts getan hat, um diese dieses Unrecht zu verhindern. Und außerdem sieht dann Roran auch, dass in dieser Gruppe von Soldaten die Razak sitzen. Mhm. Und er möchte halt eigentlich gerne Rache nehmen, aber er hält sich zurück und oder beziehungsweise wird von Baldur zurückgehalten und sagt, ja, jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt für die Rache. Aber Rohan ist so wie, ich bin genau wie Aragorn. Ich habe das Selbstbewusstsein eines Kriegers, aber nur die Waffe eines Bauern. Aber immerhin, aber er greift sie trotzdem nicht an, so weil Baldur ihm beruhigt und sagt, hier, bist du bescheuert, wenn du die jetzt umbringst, dann bist du vogelfrei, was das für Carvajal bedeuten würde und. Und Roran versucht es irgendwie alles so miteinander zu verbinden, aber sie entscheiden sich dann auf jeden Fall dafür zu gehen. Aber vorher schlussfolgern sie noch, dass sie irgendwas suchen und vermutlich, dass ja mit diesem Stein zu tun hat, wo Roran ja erst dachte, dass die den schon gefunden hatten und deswegen alle verschwunden waren. Aber es ist ja offensichtlich nicht so. Und Baldur sagt dann auch, du musst abhauen, du musst dich verstecken. Und sie gehen dann auf jeden Fall zurück, spurten zurück in dieses Dorf. Baldur möchte, wird allen Dorfbewohnern Bescheid sagen und Roran geht zu Horst, um ihm das alles zu erzählen. Horst sagt auf jeden Fall, der ist gerade am Schmieden. Er schreckt sich erst, als da Roran so übelst in diese Schmiede prescht und denkt schon, irgendwas ist mit Baldur passiert. Aber Roran erzählt dann einfach, was passiert ist, dass sie die Soldaten gesehen haben und die Razak. Und Horst reagiert sofort und sagt, hier, du musst sofort verschwinden. Wir packen dir was zu essen ein und dann nimmst du unser Pferd und reitest ins Vorgebirge. Und dann würden entweder Albrecht oder Baldur am Abend kommen. Und sie würden dann den Soldaten gegenüber behaupten, dass Roran halt jagen geht. Und Roran packt dann alles, läuft zu dem Bauern, der gerade sich das Pferd ausgeliehen hat. Fand das übrigens irgendwie krass, dass dieses Pferd wird schon so beschrieben, dass es am Ende seiner Kräfte eigentlich ist, weil es da irgendwas ziehen muss. Und dann kommt so Roran so, let's go, Vollspurt.
Ja, ja. Dachte ich auch.
Aber das Pferd schafft es auf jeden Fall und alle haben total Verständnis oder dieser Bauer hat auch total Verständnis dafür, dass dieses Pferd jetzt benötigt wird und Roran flieht dann ins Vorgebirge und sucht sich so eine Stelle aus, wo er das Dorf ganz gut im Blick behalten kann, aber selber nicht gesehen wird und fragt sich halt so, was jetzt passieren wird. Er fühlt sich auf jeden Fall nicht so wirklich wohl im Buckel. Es wurde ja auch schon im ersten Teil erwähnt, dass der Buckel ja irgendwie eher als was, Verfluchtes gilt. Und ja, viele sich davon eigentlich fernhalten, außer Aragorn und Roran jetzt auch zwangsläufig. Er kann auf jeden Fall beobachten, wie die Soldaten, angeführt von den Razak, die Straße entlang kommen und dort dann gestoppt werden. Und dann gibt es wohl irgendwie so einen Austausch an wahrscheinlich auch an ein paar Beleidigungen. Und Roran fragt sich, was jetzt wohl alles passieren wird. Und dann bricht der Abend rein. Die Soldaten haben mittlerweile ein Lager errichtet. Und Roran hat auch sein Lager aufgebaut und beobachtet das Ganze so. Schlussfolgert jetzt auch nochmal, denkt jetzt auch nochmal an Aragorn und ja, dass das irgendwie was mit ihm zu tun haben muss, dass Aragorn vielleicht den Stein mitgenommen hat und irgendwie versucht, ihn zu beschützen, aber das macht irgendwie alles nicht so richtig Sinn. Ja, und versucht das alles zu verstehen, aber so richtig will es auch nicht in seinen Kopf gehen. Aber er weiß auf jeden Fall, dass er irgendwie das Objekt der Begierde ist, sozusagen, für die Soldaten. Mhm. Und am Abend kommt dann Albrecht und erzählt ja Rohan, was passiert ist und bringt ihm noch ein paar Sachen für die Nacht mit, ganz viele Decken und auch nochmal was zu essen, oder? Ja, glaube.
Ja, so ein Proviantbeutel.
Genau. Mhm. Und dann erzählt Albrecht auf jeden Fall, dass na, wo ist es? Ja, also dass sie jetzt behauptet hätten, Rohan wäre auf der Jagd, aber die Soldaten wollen bleiben, bis er zurückkehren würde. Und Rohan fragt dann, ja, warum sie denn überhaupt da seien, ob das mit diesem Stein zu tun hat. Und Albrecht sagt, es ist halt der Befehl des Königs. Ja, man hatte auch den ganzen Tag wohl nach Rohan und Aragorn gefragt und das ist wohl das Einzige, was sie interessieren würde. Und mehr erfahren wir auch nicht so richtig. Albrecht muss dann auf jeden Fall gehen und sagt noch, hier sind Essen, Decken und ein paar Heilsalben, falls du dir wehtun solltest. Und Rohan bedankt sich noch für die Hilfe. Und Albrecht wendet sich ab zum Gehen und sagt dann noch, ja, dass diese beiden dunklen Gestalten, die wussten ja bisher nicht, um wen es sich da handelt, aber Rohan erfährt jetzt, dass sie Razak genannt werden. Ja, mhm. Und damit endet das Kapitel.
Richtig. Ich, du hast das so schön zusammengefasst. Ich wollte dir die ganze Zeit nicht dazwischen reden.
Hättest du ruhig.
Aber ist auch nicht schlimm. Ja, ich weiß, aber das war so. Es war mal sehr entspannend. Ich habe das vorhin schon zu Antonia gesagt. Das kommt mir in den letzten Folgen mal so vor, dass ich immer so viel rede. Es war mal sehr entspannt einfach so.
Ja.
Nee, aber was ich sagen wollte, ich fand es irgendwie cool, dass die Dorfbewohner direkt auf Rohans Seite sind und den wegschicken und zusehen, dass es ihm gut geht und er nicht gefunden wird. Es ist ja auch genau das Gleiche, was wir im ersten Buch schon hatten, dass ja viele Aragorn halt nicht verraten oder keiner Aragorn verraten hat, bis auf Sloan, der ja dachte, dass die anderen auch schon erzählt hätten, beziehungsweise er hat das so ausgedrückt, so von wegen hat das noch keiner gesagt, so und so, da und da wohnt der. Aber dass das Dorf halt doch schon so einen riesen Zusammenhalt hat und ja, die Mitmenschen schützt, das finde ich irgendwie cool.
Ja.
So auch, dass dieser Bauer, von dem er das Pferd dann ja genommen hatte, noch gesagt hat, dass er auf sich aufpassen soll und sich nicht erwischen lassen soll, das fand ich irgendwie sehr schön.
Mhm.
Weil das nochmal genau das zeigt, was im ersten Band ist, bis halt auf Sloane, der einfach ein Arsch ist.
Ja, muss man das stimmt. Sagen.
Ja. Ja, ist ja so.
Ja, und vor allem ist ja so. Wäre Sloane nicht, dann wäre das ganze Thema mit Katrina ja auch gar kein Problem.
Richtig.
Ja.
Aber ich meine, wäre Sloane nicht, dann wäre Garo wahrscheinlich noch am Leben und Aragorn würde seine Drachenreiterausbildung in Kavan machen. Jeder wüsste, uns kann nichts passieren. Wir haben hier unseren eigenen Drachenreiter.
Ja, wie cool das wäre.
Ne? Ja, voll.
Obwohl,
cool.
Meinst du, Brom hätte und gesagt, wir bleiben jetzt in Carverhall, wenn so alles gut verlaufen wäre und hätte das rausgefunden?
Ich glaube erst ja. Und dann irgendwann, weil er das ja versprochen hat, hätte er, also er hätte, glaube ich, Adji hat dennoch diesen Brief geschickt, von wegen hier, Drachenreiter, Drache ist geschlüpft. Und er hätte ja auch irgendwann die Elfen benachrichtigen müssen, weil ich glaube, ihn hätte das schon interessiert, was ist jetzt mit Arya passiert, weil Arya hat ja auch gesagt, dass sie Brom ja kannte und so. Also irgendwann, ich glaube, die hätten sich nicht die ganze Zeit da verstecken können, in Anführungsstrichen, sondern die haben ja nun mal schon den Pakt geschlossen, zuerst zu den Waden und dann Ausbildung abschließen bei den Elfen. Und ich glaube nicht, dass Brom sich da widersetzt hätte oder überhaupt widersetzen könnte. Also spätestens, weiß ich nicht, wenn alles rausgekommen wäre bei diesen beiden Parteien, kann ich mir schon vorstellen, dass dann jemand da aufgetaucht wäre. Aber ich glaube, Brom hätte das, wenn Aragorn so weit gewesen wäre, wäre er tatsächlich mit ihm auch von sich aus.
Obwohl ja die Frage ist, ob denn überhaupt noch was von den Waden übrig gewesen wäre, weil Arya ja damit Stimmt. halt der ganze Plot mit dem Stein ja überhaupt erst losgehen kann, muss Arya ja in die Gefangenschaft geraten sein. Und sie sagt ja selber, dass bevor, also als Aragorn und so die ja aus Gilead befreit hat, meinte sie ja auch, ja, ich wäre sonst ja zu Galbatorix gebracht worden und ihm hätte ich nicht standhalten können. Und dann wäre ja alles aufgeflogen, wo die Elfen sind, wo sie das, wo die Waden sind, wo sie den Stein hingeschickt hat. Und ab dann wäre ja für Aragorn und Brom nichts mehr sicher gewesen. Und für Saphira.
Die Frage ist halt, in welchem Zeitraum das passiert wäre. Also kommt dann darauf an, okay, wann wäre Brom mit Aragorn losgezogen zu Partei A oder B?
Ja.
Weißt du, ich meine? Ja. Weil da sind ja schon ein paar Monate, auch bevor sie Arya gefunden haben, sind ja vergangen. Die Frage ist halt, wann er das gesagt hätte. Oder wann er gesagt hätte, okay, wir sollten jetzt mal losziehen zu den Waden meinetwegen oder zu den Elfen.
Und Aragorn hätte ja vermutlich trotzdem die Träume von Arya gehabt. Also er hätte halt seine Ausbildung dann in Carvajal gemacht und dann wären wahrscheinlich irgendwann die Träume gekommen und Aragorn hätte gesagt, jetzt schick mich endlich los, ich will sie retten. Ja.
Oder
und niemand hätte ja auch gewusst, wer Aragorn ist. Der hätte da ja voll unbehelligt reingehen können. Es gab ja keinen Steckbrief oder sowas.
Ja.
Also nicht, dass das so gut funktioniert.
Ja, ja.
Aber
außer bei Murtag.
Außer bei Murtag. Ah, das liegt halt an der Narbe. Aber guck mal, sie hätte noch niemals Murtag kennengelernt.
Ja, stimmt. Oh.
Bin schon traurig
gewesen. Was ich gerade noch sagen wollte, vielleicht wäre Brom auch direkt zu den Elfen gegangen.
Ja, das habe ich auch
ja direkt
überlegt.
Da ums Eck, ne? Weil Duellen waren ist ja da direkt.
Na, guck mal, dann hätten sie ja, wenn Brom dabei gewesen wäre, als sie Arya befreit haben, er hätte doch Brom sofort gesagt, ah ja, okay, die hat das und das, let's go, ich weiß, wo die Elfen sind. Lass da reingehen. Und dann hätte, Aragorn halt da gleich angefangen.
Oh. Was wäre das für eine interessante Geschichte
gewesen? Das wäre eine übelst interessante Geschichte gewesen. Oh, das würde ich jetzt gerne lesen.
Ja, ne?
So eine Alternative.
Ja.
Ja. Ja. Wäre schon cool gewesen. Oder halt, was passiert wäre, wenn Brom länger gelebt hätte.
Oh ja. Ja.
Ja.
Wären die dann auch schon direkt. Ja.
Ich glaube, sie wären trotzdem zu den Waden gegangen. Aber.
Hätten sich wahrscheinlich noch ein bisschen mehr Zeit gelassen, ne? Mit allem.
Ja, und ich glaube, ich stell dir bitte vor, wie Brom auf die Zwillinge trifft. Die hätten gesagt, wir müssen ja erstmal kontrollieren, ob ihr die Wahrheit spricht.
Die hätten niemanden kontrolliert, wenn der da reingekommen wäre.
Ich glaube, Brom hätte die einfach gleich rausgeschmissen und hätte gesagt, Jungs, so aber nicht.
Wer seid ihr eigentlich?
Wer seid ihr? Verpisst euch jetzt.
Ja, voll.
Ja.
Ach, Brom.
Ja, Mann, das wäre das. Ah, das hätte ich gern gelesen.
Aber Plot, ne?
Ja. Ich würde gerne eine alternative Variante lesen.
Ja.
Mhm.
Ich stelle mir das gerade so süß vor, wie Aragorn mit Saphira dann da rumläuft und dann erzählt er Rohan davon und die befreunden sich alle gegenseitig an und Garo ist auch voll happy über das neue Haustier.
Hey, guck mal, wie gut die bei der
ihm erklärt,
gut das bei der Arbeit helfen kann. So Saphira war immer so super, super fettgeflügt.
Ja. Richtig gut. Ach, Mann.
Und guck mal, dann wäre das auch mit Katrina und Rohan gar kein Problem mehr.
Ja.
Weil wer will nicht in die Familie eines Drachenreiters einheiraten? Hallo?
Ja.
Okay, also Rohan, das ist unser Vorschlag Nummer 3. Spul die Zeit zurück und frage Aragorn, ob er einen Drachen hat. Ja.
Ja, ja, richtig. Naja, Apropos Drache. Saphiras Versprechen.
Mhm.
Möchtest du weitermachen?
Willst du, dass ich weitermache?
Mir ist es total egal. Ich finde das gerade sehr entspannt.
Dann kann ich doch einfach weiter zusammenfassen.
Also. Ja.
Saphiras Versprechen.
Aber
ja.
Wenn mir was einfällt, dann gehe ich
das
dazwischen.
Ja, du kannst auch einfach. Sonst mach es wie ich. Ich melde mich ja immer.
Okay.
Ja. Oder du schreist einfach los. Dann ist auch gut.
Antonia!
Ja, schnallt sie jetzt.
Okay, also. Gut. Zum dritten Mal jetzt Saphiras Versprechen.
Ja. Es ist mal wieder morgen. Es ist der Tag nach dem Treffen mit dem Ältestenrat und Eragon säubert gerade Saphiras Sattel und genau, achtet auf seine Wunde, weil die macht ihm ja immer noch so Probleme. Und dann kam Oryk zu ihm und ja, wartet, dass er fertig ist und fragt ihn, wie es ihm heute geht. Ja, und Eragon sagt zumindest, dass es ein bisschen besser wird. Und Oryk sagt auch nochmal sowas wie, ja, ist auf jeden Fall wichtig, dass du dich gut erholst. Wir brauchen dich einfach im Vollbesitz deiner Kräfte. Und ich wollte nach dir, ich bin gekommen, um nach dir zu sehen, aber auch, dass dich Hrothgar sprechen möchte. Und Eragon findet es irgendwie total nett und lieb, dass Hrothgar das immer so formuliert, so wie, ja, wenn es dir in deinen Terminkalender passt, dann kannst du ja mal vorbeikommen. Weil Eragon auch meint so, ja, aber für ihn habe ich doch immer Zeit, das müsste er doch wissen. Und Hrothgar ist es aber wichtig, vorher nochmal nachzufragen. Und ja, Saphira kommt auf jeden Fall zu ihm und begrüßt Oryk mit so einem Brummen. Und er wünscht ihr dann auch einen guten Morgen. Und dann führt er sie schließlich durch Trondheim und zu den mittleren Kammern, da wo dann sozusagen es runtergeht in diesen Thronsaal vom Zwergenkönig. Und Eragon fällt auf jeden Fall auf, dass der Zwerg einen Umweg gemacht hat, um nicht diese Trümmer von dem Sternsaphir zu sehen, also vom Isidar Mithrim. Und ja, die, ich fand es auch heute, also, ja, was heißt heute, aber ich finde es in diesem Kapitel auch nochmal so viel eindrucksvoller beschrieben, weil das letzte Mal, als wir in Hrothgars Thronsaal waren, wurde ja eher so das Innenleben beschrieben. Und jetzt wird das hier so sehr ausführlich nochmal erwähnt, dass halt diese siebenzackige Krone auf den Türflügeln zu sehen ist und diese sieben bewaffneten Zwerge davor stehen oder also auf jeder Seite des Portals stehen und dass sie dann so gleichzeitig so aufstampfen mit den Füßen und ihre Äxte, die Stiele von ihren Äxten so in den Boden ja, klopfen ist da, glaube ich, das zu schwache Wort für. Und ich kann mir das so gut vorstellen, wie die das so machen und das so halt und dann gehen so donnern ja, die Türen stimmt. auf. Übelst geil. Mega. Ja. Hab ich sehr genossen, ja. Das so.
Schon beeindruckend, ja.
Und ich muss gerade dran denken, dass ich hoffe, dass die Serie so Gewalt. Naja, also Gewalt.
Episch.
Ja, so episch in ihrer Bildhaftigkeit wird, wie es häufig in den Büchern ist. Boah, ja. Hoffe ich. Sehr. Ja. Und ja, Hrothgar sitzt wieder auf seinem Thron und Eragon geht zu ihm, verneigt sich, Hrothgar neigt auch den Kopf und sie begrüßen sich und Hrothgar ja, nennt ihn jetzt auch Schattentöter und sagt, willkommen im Thronsaal, Schattentöter. Und dass er ja viel geschafft hätte seit ihrer letzten Begegnung. Und er sich geirrt hat mit seiner Meinung über Zarok, weil solange Eragon es führen würde, ist dieses Schwert in Trondheim willkommen. Und Eragon dankt sich und der Zwergenkönig sagt, dass er möchte, dass Eragon die Rüstung behält und auch Saphira ihre Rüstung behält und die Schmiede oder sogar die Meisterschmiede Fatendurs damit beschäftigt sind, die beiden Sachen zu reparieren. Und ja, es das Mindeste wäre, was sie tun könnten, als um ihre Dankbarkeit zu zeigen. Und er sagt ja auch noch mal, wenn sie nicht im Krieg gegen Galbatorix stehen würde, würden sie ja, feierliche Zeremonien und Feste feiern. Und ich stelle mir das auch vor, dass Zwerge nicht so ein paar Stunden feiern. Ich glaube, die feiern so über Wochen. Ja.
Ja.
Genau. Und
mit schön viel Met.
Auf jeden Fall. Und Eragon bedankt sich für diese Großzügigkeit und für diese Ehrungen. Und ja, Hrothgar, das fand ich irgendwie eine komische Formulierung. Und damit ist der Austausch von Artigkeiten beendet. Hat man das früher, den Begriff artig, so verwendet?
Wüsste ich jetzt nicht.
Also heute.
Also ich kenne das immer nur, das Kind war artig, genau. Von wegen, das war, ne, aber Wüsste also, ich jetzt auch nicht. Also Artigkeiten.
Dann würde, ist das ja in seiner Wortbedeutung eigentlich sowas wie, wir haben uns an die vorherrschenden Regeln, Werte und Normen gehalten, an die vorherrschende Art und deswegen waren wir artig. Es ist, ich bin mir sicher, dass das sprachwissenschaftlich ganz hohen Bestand hat, ja. Diese Analyse.
ja, aber es ist schon, ja, komisch ausgedrückt.
Ja. So. Also ich fand es irgendwie so merkwürdig, aber auch nicht. Weil man hätte ja auch sagen können, Floskeln wäre ja ein gutes Synonym. So, jetzt haben, oder unsere Nettigkeiten.
Nettigkeiten wäre so das, was mir am ehesten einfällt. Ja.
Obwohl, ich glaube, nett doch in seinem Ursprung doch auch eigentlich sowas wie idiotisch gehießen hat, oder? Nett, bevor das so diese neue Bedeutung hat, hieß das doch vorher mal. Sich doch auch die Wortbedeutung geändert.
Ich weiß es nicht. Ich weiß immer nur, dass ja gesagt wird, nett ist die kleine Schwester von Scheiße.
Ja.
Das wird ja häufig gesagt.
Ja, ist auch so.
Aber ich zum Beispiel, ich sehe das überhaupt nicht so. Wenn ich jetzt sage, hey, das ist voll nett, dann meine ich auch, das ist
ja, ich,
voll okay.
Genau, ich finde so.
Also ich meine, wenn ich das sage, ja, meine ich das immer okay, im positiven Sinne. Und dann hast du halt aber häufig dieses, ja, aber nett ist die kleine Schwester von Scheiße. Hast du halt immer gehört. Ja, da ich mir nur so, sorry, Bro, aber
ich finde,
mir ist jetzt leider so.
Ich finde, nett ist sowas Allgemeingültiges. Ich finde, jemanden als, ja, du bist nett zu bezeichnen, das ist so, für mich hat das sowas so platonisch. Ich sag dann halt irgendwie eher sowas gerne wie, das ist total lieb von dir, ich finde es gerade schön, dass du das so gesagt hast oder dass du das so gemacht hast.
Ja gut, das ist was anderes, dieses, das hat sowas Wärmeres einfach.
Genau, weil ich dieses, ja, sie oder er ist voll nett, das ist halt so, ja toll, was soll ich damit jetzt anfangen? Weil nett ist irgendwie alles. Nett ist jeder, der kein Arsch ist. Aber
ja, aber ist doch voll okay. Ja. Also es ist nicht die kleine Schwester von Scheiße, weil es ist immer noch,
ja,
also
da, ja, es ist so, es ist halt so das Mindestmaß an Höflichkeit, was jeder besitzt sollte.
Ja.
Ja, kann man das so
sagen?
Und
das ist ja nicht Scheiße und auch nicht die kleine Schwester von Scheiße. Die kleine Schwester von Scheiße ist ja auch was Negatives.
Ja,
so, also,
vielleicht
oder?
Ist auch damit irgendwie, ich habe das immer in diesem Kontext gehört, wenn du so Leute kennengelernt hast und dann wurdest du gefragt, na und, wie ist er, wie ist sie? Und dann hast du so gesagt, so, ja, sie ist nett. Und dann war immer die Reaktion, ah ja, nett ist der kleine Bruder von Scheiße. Also bei uns war es immer Bruder.
Okay, das war aber, das ist dann aber auch mit so einem Unterton.
Ja, genau, richtig, aber das ist
ne?
halt.
Aber wenn ich zum Beispiel sage, ja, fand ich voll nett, dann ist das für mich so nichts Negatives, weißt du, was ich meine?
Ja, ja, ich weiß, was du meinst. Ich glaube, vielleicht ist das halt auch echt eher so dieses,
Weil dann finde ich sowas wie ein, ja, geht so, finde ich schlimmer. Und wie war es so, ja, geht so.
Ja, das ist auch wirklich vernichtend. Was? Also ich glaube, dieses, ja, er ist oder sie ist nett, wenn du das gerade wirklich auf diesen Dating-Aspekt beziehst, ist es halt übelst, es ist halt schon
ja, gut,
uncool, wenn das die erste Beschreibung ist, die dir einfällt, weil dann hat es nicht gematcht. Und dann ist es ja auch voll okay,
genau,
wenn man sagt,
richtig,
das war nett, weil es irgendwie höflich und cool war und halt voll das nette Treffen, aber es halt nichts mehr mit einem gemacht hat. Und deswegen könnte ich mir vorstellen, dass dieses Sprichwort auch so impliziert, ja, die Person ist vielleicht nicht schlecht, aber sie hat halt auch nichts in ihr ausgelöst. Also Scheiße ist halt, also wenn jemand scheiße ist, ist es scheiße. Aber wenn jemand nett ist, ist es halt so die Vorstufe davon.
Ist es halt auch nicht so gut.
So,
ja,
ich glaube, das, wir sind heute voll. Ich fühle mich gerade so intelligent.
Oh mein Gott. Gut. Ja, aber es ist, ja, keine Ahnung. Also mich hat das, ich weiß nur, dass mich das immer genervt hat, weil wenn das zu mir gesagt worden ist, dann habe ich das aber schon im positiven Sinne gemeint, so, wenn ich das gesagt habe. Und das fand ich dann immer so nervig und anstrengend, weil mir dann ja andere Wortbedeutung oder andere Bedeutungen meiner Aussage in den Mund gelegt worden sind.
Ja.
Das fand ich immer so anstrengend. So.
Verstehe ich. Gut.
Aber
also wenn ihr jemals von Domi hört,
sind,
dass sie euch nett findet, dann meint sie das im sehr positiven Sinne.
Ja.
Ja.
Genau.
Genau. Wir haben die Nettigkeiten abgeschlossen. Und Rodger kommt auf jeden Fall gleich zur Sache und sagt, ja, die Clans, die wollen über Ajihads Nachfolge reden und der Ältestenrat hat jetzt ja nun seine Unterstützung für Nasuada verkündet und das würde wohl einen totalen Tumult auslösen und die Clanführer möchten jetzt von Rodger, dass er entweder Nasuada akzeptiert oder die Clanführer müssen jetzt darüber entscheiden, ob sie Nasuada akzeptieren oder einen anderen Kandidaten benennen. Und die meisten finden aber, dass Nasuada eine gute Anführerin wäre und jetzt will Rodger Aragorns Meinung hören, ob er sich den anderen anschließen sollte oder doch anderer Meinung ist. Und Erzak hat auch nochmal so was ganz Ähnliches, wie Aragorn in seinem letzten Kapitel gedacht hat, weil er sagt sowas wie, ja, das Schlimmste, was einem König widerfahren kann, ist wie ein Narr dazustehen. Und Aragorn und Saphira haben sich ja auch, ich glaube, die haben in ihrem letzten Kapitel sowas gesagt wie, ja, lieber ein aufrichtiger Narr, als der Treue schwört, als irgendwie was anderes. Also sie fürchten, also sie fürchten halt beide darum, dass sie totale Idioten sind, die sich da einer Person verschwören, die halt eigentlich blöd ist. Ja. Und Aragorn und Saphira überlegen jetzt auf jeden Fall, ob sie ihm was verraten und was sie ihm verraten wollen. Und ja, ich finde es irgendwie auch ganz interessant, das ist mir schon in den letzten Dialogen zwischen Aragorn und Saphira aufgefallen, dass in diesen Kapiteln, wo es jetzt ja auch so um so politische Macht geht, von Saphira ganz viel auf der dritten Ebene erklärt wird. Oder vierten Ebene, wie nennt man das dann? Also wo es uns erklärt wird. Also für Leute, die das nicht verstehen können, worum es in den Dialogen eigentlich geht, kommt Saphira, die es Aragorn erklärt, aber eigentlich uns als Lesende. Ne, das ist mir auch hier nochmal so aufgefallen.
Ja, ich weiß, was du
meinst. Weil Saphira ja immer so erklärt, was Rodger jetzt ja eigentlich irgendwie impliziert. Und sie entscheiden sich auf jeden Fall, ihm zu erzählen, dass sie Nasuada schon ihre Unterstützung zugesagt haben. Und Aragorn bittet Rodger auch darum, dasselbe zu tun, um ja sich einfach auch in dem Kampf gegen Galbatorix als Einheit zu finden und sich nicht zerstreiten. Und Rodger stimmt dem zu und findet auch, dass Aragorn mit einer neuen Autorität spricht und sich verändert hat, also so im positiven Sinne. Und ja, er findet den Vorschlag gut und fragt auch nochmal explizit nach, ob er Nasuada für eine weise Führerin halten wird oder es ein anderes Motiv für ihre Wahl geben könnte. Und hier kommt dann nämlich so die Einordnung von Saphira, weil sie sagt nämlich jetzt, das ist ein Test, er will nur herausfinden, warum wir sie unterstützen. Ich finde das irgendwie echt cool, dass das so gemacht wurde oder dass das Christopher Paolini so geschrieben hat, weil dann das einfach geklärt ist. So. Und Aragorn ja, ist auf jeden Fall, gibt seine ehrliche Meinung über Nasuada preis und sagt, dass er sie für sehr viel klüger und weiser hält, als man in ihrem Alter erwarten kann und sie in den Wahrheit eine gute Anführerin sein wird. Und Rodger fragt nochmal, und deshalb unterstützt du sie? Und Aragorn sagt ja. Und ich habe mich gefragt, meinst du, Rodger hat sonst vermutet, dass Aragorn sie nur unterstützt, weil er sich in sie verliebt hat oder sowas?
Nee. Mm-mm. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was Rodger in dem Moment gedacht hat. Also ich kann mir schon vorstellen, dass er so klug war, zu wissen, dass der Ältestenrat jemanden haben möchte, den er kontrollieren kann. Das glaube ich schon. Und dass er von Aragorn die ehrliche Meinung haben wollte. Aber ich finde das irgendwie komisch. Also für mich impliziert dieser Test in Anführungsstrichen eigentlich das. Oder entweder, so, Moment. Entweder Rodger denkt, Aragorn ist so blöd, sich auf den Ältestenrat und deren Vorschlag einzulassen, dass er nicht merkt, dass sie jemanden wählen würden, den sie manipulieren können.
Ja.
So, erste Möglichkeit. Oder Rodger möchte herausfinden, ob Aragorn quasi auch vermutet, dass der Rat ihn manipuliert und möchte schauen, ob er hinter Nasu Adar steht, weil er weiß, Nasu Adar lässt sich nicht manipulieren.
Ja.
Macht das
ja.
Sinn?
Ja, ich glaube wahrscheinlich.
Also meine Gedanken
das
sind.
Sein. Also.
Meine Gedanken sind so.
Genau, Rodgar möchte herausfinden, ob Eragon die Intrige durchschaut hat.
Genau. Ja, ja genau. So kann man das sehr kurz und knapp zusammenfassen.
Oh, das ist immer so schön, wenn man sich so denkt, oh mein Gott, das war so kompliziert. Und dann kommt jemand und fest ist in einem Satz
ja.
Und denkt sich, ja.
Ja, weil das, man hat halt einfach diese Gedanken im Kopf und versucht, die zu ordnen und versucht, die dann halt so schnell wie möglich irgendwie rauszupressen, weil die einfach raus müssen.
Voll.
Und dann, ja, genau. Und dann freut man sich, wenn jemand dann sagt so, zack, und ja.
Das stimmt.
Genau so meinte ich das.
Ja, sehr gut.
Nee, deswegen glaube ich nicht, dass er irgendwie denkt, dass er Gefühle für Nasu Adar hat. Nee, das schließe ich aus. Hattest du das
irgendwie? Nee, ich hatte mich so gefragt, was so sonst seine Motive sein könnten, da Eragon so zu hinterfragen. Ja.
Okay.
Genau. Rodgar sagt auf jeden Fall, dass es ihn sehr erleichtert, dass Eragon das so durchschaut hat und es einfach in letzter Zeit viel darum ging, Macht zu gewinnen. Und er sagt auch selber, dass es wirklich schwer ist, das zu beobachten und nicht wütend zu werden. Und Rodgar ist einfach echt sympathisch, muss man schon so sagen. Und dann entsteht so ein beklommenes Schweigen und Eragon denkt sich so, frage ich doch mal, wie es mit dem Drachenhort eigentlich weitergeht und ob sie ihn wieder aufbauen werden. Und der Zwergenkönig ist sehr traurig und es wirkt fast so, als würde er weinen müssen. Und er erzählt auf jeden Fall, dass es irgendwie super schwierig ist, sich damit auseinanderzusetzen und das, was Saphira und Arya angerichtet haben, so grauenvoll war und es vielleicht besser gewesen wäre, wenn die Urgals sie überrannt hätten, bevor der Stern Saphir zerstört worden wäre. Und das war das Herz Trondheims und es wurde, zerstört und damit auch das Herz der Zwerge. Und das fand ich irgendwie so, war richtig traurig. Und der Rodgar presst sich dann auch so die Faust an die Brust. Und das tat so richtig weh, das so zu lesen. Und Saphira überkommt auf jeden Fall ganz viele Gefühle. Und sie hat ein unglaublich schlechtes Gewissen, dass sie diesen Stern Saphir zerstört hat. Obwohl es ja halt auch unumgänglich gewesen war. Und sie bittet dann Eragon, für sie mit Rodgar zu sprechen. Und Eragon soll fragen, ob die Zwerge dazu in der Lage wären, die Bruchstücke vom Isidem Mithrim wieder zusammenzusetzen. Und Rodgar sagt ja, aber warum? Das würde Monate oder Jahre dauern. Und es wäre ja nur ein jämmerlicher Abklatsch von der Schönheit. Saphira bittet dann den König, sie sieht den König an und sagt, ja, wenn du jetzt hier wenn ihr die Einzelteile perfekt zusammensetzen könnt, dann könnte ich die Bruchstellen wieder miteinander verschmelzen und der Saphir funkelt in seiner alten Schönheit. Und Eragon ist auch total erstaunt und starrt auch so mit offenem Mund zu Saphira hoch und sagt so, was, das könntest du, was kostet dich das für eine Kraft, bist du eigentlich wahnsinnig? Und erinnert sie auch nochmal daran, dass sie halt eigentlich keine direkte Kontrolle über ihre Magie hat, das ist ja jetzt ja anders als bei den Menschen und Elfen. Und Saphira sagt halt, aber mein Wunsch ist sehr stark, das zu machen und deswegen wird es mir gelingen. Und bei Brums Grab hätte sie das ja schließlich auch geschafft. Ich meine, muss ja auch erstmal schaffen, aus Sandstein so ein Diamantengrab zu machen. Läuft. Und und dann sagt sie noch, jetzt mach den Mund zu. Du siehst total blöd aus vor dem König. Und Eragon erzählt dann auf jeden Fall Rodgar von Saphiras Erklärung und er ist wahnsinnig ungläubig und sagt, was, das können ja nicht mal die Elfen. Und Eragon sagt dann auch nochmal, dass er sich seiner Fähigkeiten sehr sicher ist. Hier ist gerade ein Hund eingebrochen. Und, und dann ist auf jeden Fall Rodgar wieder voller Energie und sagt, ja, wir werden den wieder perfekt zusammensetzen und wenn es 100 Jahre dauert, sie werden einen Rahmen bauen, sie werden jedes Bruchstück finden, kein einziger Splitter soll im Staubkorn verloren gehen und selbst wenn sie den Sternsaphir noch mehr kaputt machen müssten, um ihn wieder perfekt zusammenzufügen, das wäre ihnen die Arbeit wert. Und ja, und dann sollen Saphir und Aragorn wiederkommen und den Sternsaphir heilen. Also das ist ja auch irgendwie hier so explizit so geschrieben, finde ich auch. Ich glaube, genauso ist es für die Zwerge auch, als wäre da gerade jemand gestorben. Und Aragorn verspricht, dass sie kommen werden. Und komm her, Frodo. Und ja, Rodger ist auf jeden Fall sehr glücklich und lächelt und sagt auch zu Saphira, dass er sie mit neuer Lebensfreude ja flutet, sozusagen schon regelrecht. Mhm. Und ja, ist noch über hunderte Jahre und unzählige Generationen erinnert werden würde und man Saphira dafür verehren würde. Und jeder Zwerg diese Kunde überbringen soll. Es müsste nicht irgendwie gewartet werden, bis es irgendwie offiziell bestätigt ist. Und die Hallen vom Jubel unseres Volkes erschallen, sagt er noch.
Mhm.
Und Aragorn und Saphira ziehen sich dann zurück, gehen zu Urik, der wissen will, was passiert ist. Und die wiederum erzählt Aragorn, was Saphira versprochen hat. Und der Zwerg fällt auf die Knie und küsst den Boden vor Saphira und ist unglaublich froh und meint schon, es wird in einem heftigen Trinkgelage enden. Und Aragorn erinnert aber nochmal, dass ja morgen das Begräbnis von Ajihad ist, aber Urik sagt, ja, aber das ist morgen und jetzt sind wir im Heute und er erzählt dann auf jeden Fall allen anderen Zwergen davon, die im Umkreis sind. Und dann kommen alle Zwerge zu ihr, also zu Saphira und machen es wie Urik, sie knien sich hin, küssen den Boden vor ihr und es entsteht eine riesige Feier und Aragorn trinkt auch was und merkt auch, wie unglaublich gut es tut, tatsächlich mal für einen Abend diese ganzen trübseligen Gedanken zu entkommen und wieder die Leichtigkeit des Lebens zu spüren und einfach zu lachen und eine gute Zeit zu haben.
Oh, und es hat geklingelt. Mach du ruhig weiter, ich gehe kurz
ja, Paket mach mal. Und selbst Saphira probiert ein Stück Met und das, als es ihr schmeckt, dann bringen die Zwerge ihr ein ganzes Fass. Und sie trinkt es dann komplett alle. In drei kräftigen Zügen wird hier beschrieben. Und muss extrem danach rülpsen und eine kleine ein kleiner Flammenstrahl entkommt ihr dabei sozusagen. Und Aragorn muss die Zwerge danach auch ein bisschen beruhigen. Das ist jetzt wieder ungefährlich ist, sich ihr zu nähern. Und Saphira trinkt auf jeden Fall, glaube ich, insgesamt 4 Fässer Met und wird total betrunken. Und der Geist von Aragorn und Saphira verschmilzt dadurch immer mehr und er kann nicht mehr so ganz trennen, wo beginnt tatsächlich jetzt Saphiras Wahrnehmung, ihr Blick, ihre Stimme und wo ist es seiner. Und hat schon häufiger so das Gefühl, dass wenn er so mitgrölt, es eher so einem grollenden Fauchen eines Drachens wie ein Drache klingt. Und
bin wieder da.
Sehr gut. Du hast nur bisher die Beschreibung der betrunkenen Saphira verpasst.
Oh, herrlich.
Und ja, und dann gibt Aragorn irgendwann so seinen Widerstand dagegen auf und ist einfach gemeinsam mit Saphira betrunken. Und es wird auf jeden Fall ein übelstes Fest, alle trinken, es gibt sogar Musik. Ich muss mir auch vorstellen, wie Leute tanzen, das wird hier, glaube ich, nicht beschrieben, aber ich stelle es mir auf jeden Fall vor.
Ja, voll. Wegen der Musiker genau. Schon, ne?
Und irgendwann wird es aber auf jeden Fall still und Urik sagt, gut, wir haben genug gefeiert, die Urgals sind verjagt, der Schatten ist tot und wir haben gesiegt. Und alle sind ganz begeistert und klopfen so mit ihren Krügen oder Fäusten oder was auch immer sie in der Hand haben, so auf den Tisch. Und Urik sagt dann noch so, ja, auf Aragorn und Saphira und hebt den Krug. Und es gibt einen riesigen Beifall und Aragorn verbeugt sich so. Und ich stelle mir das so lustig vor, weil er ja total betrunken sein muss. Und das vielleicht so ein bisschen tollpatschig aussieht. Und Saphira möchte ihrem Reiter in nichts nachstehen und deswegen macht sie das auch. Mhm. Nur ist sie wirklich wesentlich betrunkener als Eragon und stürzt so nach hinten weg. Und lande mit dem Rücken auf einem Banketttisch und der Schmerz ist so überwältigend, dass selbst Eragon ohnmächtig wird.
Mhm. Ja. Und Eragon ist eingeschlafen, ne? Kapitelende.
Ja.
Quasi.
Kann man so sagen.
Ich finde das total krass, wie dieser Alkohol das beeinflusst, dass die sich, wahrscheinlich auch, weil die diese Kontrolle untereinander verlieren. Hast du einen Julian Bam Pulli an?
Ja.
Ich sehe das gerade.
Ja. Siehst du?
Oh, wie cool. Ja, nice. Ich habe das nur vorne gerade. Das fällt mir jetzt erst auf, weil. Ja, ach so, jetzt weiß ich auch warum, weil das Mikrofon die ganze Zeit vor diesen Schriftzeichen ist. Und jetzt hast du dich gerade so zur Seite bewegt. Und dann,
hast du mich erwischt.
wo war ich? Ach so, genau. Dass Saphira so betrunken ist. Und diese Verbindung einfach dadurch geschwächt ist, weil sie dann untereinander auch diese Kontrolle verlieren und diese Wahrnehmung untereinander dann geteilt wird, finde ich schon.
Ich habe mich auch gefragt, ob das auch ausreicht, wenn einer von beiden betrunken ist. Weil hier trinken sie jetzt
beide. Ich habe das tatsächlich so verstanden, dass sie zuerst betrunken wurde und da das schon anfing, dass Eragon diese Wahrnehmung hat, weil von ihr, weil hier steht ja, als sie immer betrunkener wurde, begann Eragon, ihre Wahrnehmungen in nie gekannter Intensität mitzuempfinden. Mhm. Und danach fing Eragon ja erst wirklich richtig an zu trinken, deswegen schon.
Ja.
Weil dann wahrscheinlich die haben ja keine Mauer so wirklich, wobei die haben wahrscheinlich auch irgendwo doch noch so eine Mauer um sich rum, um ihren inneren Geist, der dann aber trotzdem immer in Verbindung ist bei den beiden. Aber anscheinend wird die dann aufgerissen und dann strömt das alles auf den anderen so ein, ja.
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 Wahrscheinlich.
Ja.
War auf jeden Fall spannend, das zu lesen.
Ich finde es sehr lustig, dass sie so betrunken war und dass dieser so mitfeiert. Wobei ich muss auch sagen, ich schätze Saphira auch, also genauso habe ich sie auch eingeschätzt, weil sie einfach vom Typ Drache her so ist, dass sie halt so mitfeiert und auch sich gerne feiert und sehr offen ist und so. Also das passt voll zu ihr, dass sie da auch den Met probiert und sie ist halt immer so voll drin, finde ich. Also sie macht gerne so bei anderen Sachen mit und so, ist sehr offen, finde ich.
Das stimmt. Ich musste irgendwie, frage mich nicht warum, ich musste irgendwie, als ich diese Szene gelesen habe, an diese Schimpansendame denken, die so nikotinabhängig war. Die immer geraucht hat, weil irgendwie ich dieses Bild von diesem trinkenden Drachen so surreal finde, wie von einem rauchenden Schimpansen.
Mhm. Ja. Ja, stimmt.
Mhm. Deswegen.
Ach ja.
Aber gut.
Naja.
Also es passt trotzdem gut zu Saphira, das stimmt.
Ja. Eben.
Ja.
Ja, sollen wir dann noch sagen, was wir beim nächsten Mal lesen?
Oder willst du das sagen? Also wir lesen ja auf jeden Fall Requiem und Treueschwur. Und wollen wir dann noch eine Zauberstange und eine Schriftrolle lesen? Oder wollen wir das uns offen halten?
Die ersten beiden, die sehen sehr kurz aus.
Ja, sind insgesamt 12 Seiten, aber sonst sind es halt 28.
Wir können ja sagen, wir entscheiden spontan.
Ja, klingt gut.
Wir sagen jetzt erstmal, wir lesen 3.
Ja.
Oder besprechen 3. Ja. Und wenn wir dann merken, okay, das überzieht sehr stark.
Ey, wie häufig
also wenn wir am Ende von Treueschwur sind.
Ja, und wie häufig hatten wir das schon, dass gerade die kurzen Kapitel die waren, wo wir ewig gelabert haben.
Ja.
Wir haben gedacht, oh ja, die 10 Seiten, ach, das wird niemals, können wir da eine Stunde drüber reden. Und dann zack.
Ich meine, wir haben ja jetzt auch, also das zweite Kapitel, was wir ja heute besprochen haben, das war ja auch recht kurz. Das war ja auch nicht so lang.
Stimmt. Hm? Wir haben heute.
Also es war wesentlich kürzer als das erste.
Ja. Ja. 10 und 8 Seiten jeweils.
Ja.
Ja, spannend.
Okay.
Gut. Dann machen wir wisst das ihr, so. Was nächste Woche ansteht. Bis dann.
Bis dann.
Tschüss.
Ciao.